Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Naturkundemuseen gibt's jede Menge. Viele Menschen besuchen sie Tag für Tag und schauen sich die Ausstellungsstücke an. Aber die Fundstücke aus der Natur sind nicht nur nett anzuschauen, sie sind auch eine wertvolle Ressource für die Forschung. Diese Ressource wird bisher aber viel zu wenig genutzt. Das beklagen jedenfalls Forschende. Wie es besser laufen könnte, dazu gleich mehr. Außerdem geht es um Long-Covid. Den aktuellen Wissensstand zu möglichen Risikofaktoren fassen wir hier gleich zusammen. Zuerst geht es aber um das hier. Ja, Wasser. In vielen Ländern gibt es zu wenig davon und der Klimawandel dürfte den Wassermangel noch verschärfen. Über dieses Problem wird seit vorgestern in New York diskutiert auf der UN-Wasserkonferenz. Einige Länder haben sich dort inzwischen schon selbst verpflichtet, in Zukunft mehr tun zu wollen, damit keine Wasserknappheit auftritt. Und auch die Forschung rund ums Wasser soll gestärkt werden. Denn für den Schutz von Wasser ist es hilfreich, den Wasserkreislauf möglichst gut zu untersuchen und zu verstehen. Wo auf der Welt gibt es wie viel Grundwasser? Wo kommt es her und wo fließt es hin? Volker Mrazek mit den Einzelheiten.
Ein weltweites Netzwerk von Wasserlaboren. Das ist der Plan der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA. Insbesondere Entwicklungsländer sollen von der technisch-wissenschaftlichen Unterstützung profitieren. Das versprach IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi jetzt in New York.
Durch dieses Labornetzwerk versetzen wir Länder in die Lage, Probleme mit ihren Wasserressourcen besser einzuschätzen. Vor allem Entwicklungsländern fehlt es absolut an Mitteln, dies zu tun. Die Labore werden es ihnen ermöglichen, eigene Daten zu erheben. Wir werden sie ausbilden und wir werden ihnen die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellen.
Die nötige Ausrüstung, das sind Messgeräte für sogenannte Isotopenhydrologie. Wasser, H2O, besteht bekanntlich aus Wasserstoff und Sauerstoff. Beide Elemente kommen in unterschiedlich schweren Versionen oder Isotopen vor. Manche davon sind stabil, andere instabil wie Tritium, die überschwere Form von Wasserstoff. Es ist radioaktiv und zerfällt mit der Zeit. Robert Carlin, Professor und Umweltingenieur an der Strathclyde University im schottischen Glasgow.
Stabile Isotope verändern sich zum Beispiel in ihrem Verhältnis zueinander, wenn Meerwasser verdunstet und Wolken formt. Und instabile Isotope verraten uns durch ihren radioaktiven Zerfall, wie lange es dauert, bis Gletschereis auf einer Bergspitze schmilzt, abfließt und am Ende zu Grundwasser in einem Brunnen wird.
Wasser besitzt also unterschiedliche Fingerabdrücke, je nachdem, ob es gerade in Ozeanen oder Flüssen steckt, in Wasserdampf oder Regentropfen, in Gletschereis oder Grundwasser. Und mit Hilfe der Isotopenhydrologie kann man diese Fingerabdrücke identifizieren und so ein genaues Bild vom gesamten Wasserzyklus einer Region bekommen. Gerade in Zeiten des Klimawandels mit zunehmenden Dürren ist das laut dem schottischen Experten sehr hilfreich.
Wenn wir jetzt verstärkt alte Grundwasservorkommen anzapfen und es fließt nichts mehr nach, dann entleeren sich diese Reservoire nach und nach. Es empfiehlt sich also zu ermitteln, wie schnell das Wasser zufließt und sich im Untergrund bewegt, wie groß ein Reservoir und wie alt das Grundwasser ist. So erfahren wir nämlich, ab wann das Gleichgewicht gefährdet ist und können Wasserressourcen viel besser managen.
Über viele Grundwasservorkommen in ärmeren Ländern weiß man so gut wie nichts. Sie sind schlicht unerkundet. Und das, obwohl ausbleibender Regen dort häufig durch Grundwasser ersetzt wird. In vielen Trockenregionen sei das eine gängige Strategie, sagt die südafrikanische Geochemikerin Jody Miller. Sie leitet die Isotopenhydrologie bei der IAEA in Wien und ist bereits in verschiedenen Projekten engagiert.
Eines der besten Beispiele ist die Sahelzone in Zentral- und Westafrika. Die IAEA arbeitet dort schon seit mehreren Jahren mit insgesamt 13 Ländern zusammen. Wir etablieren Isotopentechniken, auch in diesem Fall speziell zur Untersuchung der Grundwasserquellen.
Das geplante Labornetzwerk ist ein Beispiel für ein technisches Projekt auf der Weltwasseragenda. Darin standen schon vor Beginn der UN-Konferenz über 600 zusätzliche Vorhaben. In New York sind inzwischen weitere hinzugekommen. Indien hat angekündigt, umgerechnet 50 Milliarden US-Dollar zu investieren, um alle ländlichen Haushalte noch vor 2030 mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. sorgen. Australien sagte Ähnliches für seine indigenen Gemeinden zu. Ecuador stellte Pläne für mehr als 20 nationale Wasserschutzzonen vor. Das werden sicher nicht die letzten Beispiele sein. Der dritte von drei dicht gefüllten Konferenztagen in New York hat gerade erst begonnen.
Volker Mrazek war das über die UN-Wasserkonferenz in New York. Nach 3 Jahren Corona-Pandemie hatten die meisten Menschen mindestens einmal Kontakt mit dem Virus. Für die meisten ging es glimpflich aus, aber Millionen Menschen leiden noch immer an den Folgen. Sie sind müde, können sich schlecht konzentrieren oder haben Schmerzen. Long-Covid heißt das. Kürzlich sind mehrere Arbeiten zum Long-Covid-Risiko erschienen. Mein Kollege Volkert Wildermuth fasst sie zusammen. Volkert, ursprünglich hat man ja gesagt, 1 von 10 Corona-Infizierten ist auch 3 Monate später noch nicht wieder gesund. Gilt das heute auch noch?
Nee, das Risiko ist inzwischen geringer. Das zeigen eine ganze Reihe von Studien aus der Schweiz, aus den USA, aus Großbritannien. Dort ist gerade gestern eine Überblicksarbeit erschienen. Darin wurden 41 Studien mit fast 900.000 Personen zusammengefasst. Und ein wichtiges Ergebnis lautet, wer 2-mal geimpft ist, hat ein um 40% geringeres Risiko, Long-Covid zu entwickeln, wenn man sich dann doch noch ansteckt. Dieser Schutzeffekt der Impfung, der zeigt sich auch in den anderen Auswertungen. Er lässt allerdings mit der Zeit nach. Ob er durch einen Booster wieder verstärkt werden kann, hat leider noch niemand untersucht.
Das heißt, die Impfung bietet also auch vor Long-Covid einen gewissen Schutz. Welche Rolle spielen denn jetzt die Varianten des Virus?
Der vergangenen Sommer wurde schon eine Auswertung der britischen Covid-Symptomstudie vorgestellt bei Personen mit vergleichbarem Impfstatus. Und danach klagten in der ersten Omikron-Welle nur noch 4,5% der Infizierten nach 4 Wochen über Beschwerden. Das ist weniger als halb so viel wie vorher bei Delta. Und dieser Trend hat sich bestätigt, etwa bei Klinikpersonal in der Schweiz und auch unter Krebsbetroffenen oder Menschen mit Blutkrankheiten. Diese Studien waren klein. Die Zeitung Washington Post hat aber gerade eine Auswertung der Krankenkassendaten von fast 5 Millionen US-Patienten vorgelegt. Auch da sank die Häufigkeit von langdauernden Beschwerden vom Wildtyp über Delta hin zu Omikron immer weiter ab.
Weiß man denn, warum Omikron seltener bleibende Probleme auslöst?
Gibt's mehrere Theorien. Die populärste lautet, anders als frühere Varianten vermehrt sich Omikron ja in den oberen Lungenbereichen, den oberen Atemwegen. Dadurch ist die Variante infektiöser, aber dadurch löst sie auch seltener schwere Symptome und dann auch Long-Covid aus.
Wer ist denn besonders gefährdet, Long-Covid zu entwickeln?
Frauen haben 1,5-mal so hohes Risiko wie Männer. Dann ist ein höheres Alter in jedem Fall ein Problem, genauso wie Übergewicht und eine Vielzahl von Vorerkrankungen, also Lungen- und Nierenleiden, Diabetes, Depressionen. Auch das Rauchen hat nach der britischen Überblicksstudie einen negativen Effekt. Ähnliche Ergebnisse liefert wieder diese Auswertung der Washington Post. Danach verdoppeln Vorerkrankungen das Long-Covid-Risiko. Im Grunde kann man sagen, alles, was für einen schweren Akutverlauf sorgt, führt langfristig ebenfalls zu Problemen.
Wie lautet jetzt das Fazit? Also wird das Long-Covid-Problem insgesamt kleiner dank der Impfung und der milderen Varianten?
Ja, da kann man 2 Perspektiven drauf kriegen. Laut Washington Post berichten gut 6% der Omikron-Patienten auch längerfristig über Beschwerden. Klingt erstmal nicht beruhigend, aber vergleichbare Symptome treten auch unabhängig von Corona auf und zwar fast genauso häufig. Unterm Strich kann man sagen, das Risiko für Long-Covid nach einer Corona-Infektion, das sinkt tatsächlich dank der Impfungen und auch dank dieser Omikron-Variante. Aber diese Variante sorgt andererseits ja auch für mehr Infektionen. Von daher werden nach wie vor viele Menschen dauerhaft Probleme bekommen. Da spielen die genannten Vorerkrankungen eine Rolle, das Alter. Aber auch junge Gesunde können nach wie vor Long-Covid entwickeln, wenn auch inzwischen erfreulicherweise seltener. Ob das Risiko bei dieser Omikron-Variante BA.4.5 noch niedriger liegt, das wurde bislang allerdings noch nicht untersucht.
Das Risiko für Long-Covid sinkt, auch dank der Impfungen. Volkert Wildermuth hat über die neuen Forschungsergebnisse berichtet. Ein 1/2 Jahr lang war der deutsche Astronaut Matthias Maurer im All. Cosmic KISS hieß die Mission. Für die hat er an Bord der ISS jede Menge Experimente durchgeführt. Nach seiner Rückkehr im Mai 2022 hatte er dann jede Menge Daten im Gepäck. Die bisherigen Zwischenergebnisse der Auswertung sind gerade vorgestellt worden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Volker Schmid gesprochen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist DLR-Missionsmanager. Und ihn habe ich gefragt,
In manchen der Experimente ging es darum, wie Beton aushärtet, wenn keine Schwerkraft einwirkt. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, also das ist natürlich eines unserer Highlight-Experimente gewesen. Und was wir jetzt sagen können, es ist erstaunlich. Die Porosität von diesen Betonproben, die ist anders wie am Erdboden. Die haben alle wunderbar funktioniert. Alle Proben sind erstaunlich gut geworden. Das waren 64 Proben. Und was aufgefallen ist, dass die Porosität eine deutlich andere ist wie am Erdboden. Also das ist das erste Soft-Ergebnis sozusagen. Und die harten Fakten, die folgen später.
Das war ein Experiment. Touching Surfaces hieß ein anderes Experiment. Es ging dabei um Oberflächen. Auf Oberflächen können sich Biofilme bilden aus Bakterien und zwar auch im All. Was ist denn das Problem dabei?
Man hat ja da oben wirklich eine abgeschlossene Umgebung, die ist sehr speziell, da sind sehr viele Keime unterwegs, man kann nicht lüften, ja, wie auf der Erde. Und man hat jetzt mit den Touching Surfaces unterschiedliche Materialien getestet, wo regelmäßig also praktisch mit den Fingern drauf gelangt wurde und einen Abdruck hinterlassen. Und da hat man im Endeffekt das ganze Keimspektrum auf den Materialien. Zusätzlich zum Material hat man noch verschiedene Mikrostrukturen reingebracht in diese Plättchen, wo man draufpackt mit den Fingern oder drauflangt mit den Fingern. Und man will einfach wissen, wie überleben diese Keime. Also das ist hoch interessant und das kann unser Leben vielleicht in der Zukunft, also im Hygienebereich, doch positiv beeinflussen.
Künstliche Intelligenz ist gerade insgesamt ein riesiges Thema. KIs können Texte erstellen, können einem antworten, können Bilder erzeugen und vielleicht kann KI auch irgendwie bei der Raumfahrt helfen. Wie soll das gehen?
Ja, also KI hilft schon in multipler Weise oder in vielfältiger Weise. Wir haben zum Beispiel bei dem Experiment Retina-Diagnostik, wo wir praktisch die Netzhaut abscannen. Die Raumfahrer bilden ja Ödeme in der Netzhaut und das kommt durch den verschobenen Flüssigkeitsspiegel im Körper bedingt durch die Schwerelosigkeit. Da steigt dann der Kopfinnendruck. Und deswegen muss man dieses Problem langfristig, bevor man zum Mars fliegen will, muss man dieses Problem lösen. Und bei der Bildauswertung dieser Netzhautscans, da hilft künstliche Intelligenz. Und das gibt's eben auch dann oder soll's für den Boden geben als Anwendung. Zum Beispiel im globalen Süden, überall da, wo ich nicht eine große medizinische Infrastruktur habe, da kann man sowas einsetzen. Da ist auch vielleicht in der Zukunft noch deutlich mehr möglich. Die andere KI-Einsatzmöglichkeit ist natürlich bei Assistenzsystemen. Da hatten wir Simon oben oder der ist noch oben.
Wer ist Simon?
Simon ist ein kleiner fliegender Roboter, der die Astronauten und Astronautinnen bei der täglichen Arbeit unterstützen soll. Und so ein Assistenzsystem soll eben in Zukunft Astronauten bei der täglichen Arbeit unterstützen. Also wenn Sie überlegen, Sie fliegen zum Mars und die Echtzeitkommunikation funktioniert halt da nicht. Also wenn Sie beim Mars sind, dann braucht ein Funksignal über 20 Minuten und bis die Antwort kommt, ist eine Dreiviertelstunde durch. Da kann man nicht mehr kommunizieren in Echtzeit. Da muss KI her und da muss ein Assistenzsystem her, wo man dann Unterstützung hat. Man muss im Endeffekt das Wissen mitnehmen der Erde und dass man dann Unterstützung vor Ort hat.
Man könnte aber auch an Science-Fiction-Klassiker denken wie 2001, Odyssee im Weltall. Wie kann man verhindern, dass so eine Situation eintritt und man sich nicht so gut versteht mit dem Bordassistenten?
Da haben wir Rechnung getragen. Von der ersten Sekunde haben wir die ethischen Fragen mitgenommen und haben im Endeffekt einen harten Ausknopf realisiert. Und man kann dem Ding ja einfach ausschalten und den Stecker ziehen. Das war uns ganz wichtig und auch den Astronauten ganz wichtig, dass diese Möglichkeit besteht und die Kommunikation unterbrechen.
Künstliche Intelligenz in der Raumfahrt, die war ein Teil der Mission Cosmic KISS. Über erste Ergebnisse habe ich mit DLR-Missionsmanager Volker Schmid gesprochen. In den Naturkundemuseen der Welt schlummern viele Schätze, die bisher für die Forschung kaum erschlossen sind. 73 der größten Naturkundemuseen wollen das jetzt ändern. Sie haben ein ehrgeiziges Vorhaben gestartet, um sich besser zu vernetzen und um Daten verfügbar zu machen. Denn was über Jahrhunderte hinweg in diesen Sammlungen zusammengetragen worden ist, das liefert eine hervorragende Datenbasis für die Zukunft. Wenn es etwa darum geht, Lösungen zu finden für die drängendsten Probleme, vom Klimawandel über die Biodiversitätskrise bis hin zur Pandemievorsorge. In Science beschreiben die Forschenden ihr Projekt. Dagmar Röhrlich berichtet.
Die Zahl beeindruckt. In den 73 größten Naturkundemuseen der Welt sind mehr als 1,1 Milliarden Objekte versammelt, Vom Dinosaurierschädel über seltene Erdminerale bis hin zu Pollenkörnern. Das ist das erste Ergebnis einer Initiative, die das gesammelte Wissen dieser Institutionen global erschließen will.
Viele sehen Naturkundemuseen als Gebäude voller Exponate. Sie wissen nicht, dass darin große wissenschaftliche Sammlungen stecken, die im Laufe von Jahrhunderten entstanden sind. Als Wissenschaftler darum rangen, die natürliche Welt und den Platz des Menschen darin zu verstehen.
Im 19. Jahrhundert wandelten sie sich zu nationalen Institutionen. Kuratoren notierten Informationen zu einem neuen Objekt auf kleine Zettel und hefteten sie an. Alles landete in Sammlungsschränken und Verzeichnissen. Diese Historie erklärt, warum die Museen weitgehend isoliert voneinander arbeiten, erläutert Kirk Johnson. Er ist Direktor des Smithsonian National Museum of Natural History in Washington, D.C.
Their collections, which I would
Ihre Sammlungen, die ich als verteilte wissenschaftliche Infrastruktur bezeichnen würde, sind nicht wirklich zugänglich. Jedes Museum ist so etwas wie ein Pool dunkler Daten und man kann sagen, gut, lasst uns das alles digitalisieren, dann wird es zugänglich sein. Aber das kostet viel Zeit und Geld.
Zwar gibt es erste Bestandsdatenbanken, am Museum für Naturkunde Berlin unter anderem ein digital erschlossenes Tierstimmenarchiv. Doch etlichen der 73 Museen, die jetzt begonnen haben, sich zu vernetzen, fehlt das Geld für groß angelegte digitale Erschließungen. Außerdem würde das Jahrzehnte dauern. Also wählte man für die aktuelle Bestandsaufnahme einen pragmatischen Weg. Man teilte die Welt in ein Raster aus 16 geografischen Regionen auf und die Sammlungen in 19 Typen.
Das heißt, man guckt sich eine Sammlung an und sagt, wie viele Wirbeltierknochen haben wir? Haben wir 1 bis 10? Haben wir 10 bis 100? Haben wir 100 bis 1000? Haben wir 1000 bis 10.000? Haben wir 10.000 bis 100.000? Haben wir 100.000 bis Million? Haben wir mehr als 1 Million? So wurde das gezählt.
Und so kam man auf die 1,1 Milliarden Objekte weltweit, erklärt Johannes Vogel. Er ist Direktor des Museums für Naturkunde in Berlin. Schon dieses wissensbasierte Schätzen hat erhebliche Lücken in den weltweiten Sammlungen aufgedeckt. So gibt es relativ wenig Objekte aus den Polarregionen und auch Insekten sind unterrepräsentiert.
Wir wissen, und das hat auch diese Analyse gezeigt, eigentlich fast nichts über die Welt. Das ist erschreckend, wenn man sich die Zahl anguckt, 1,1 Milliarden. Aber nur ein kleiner Teil dieser Sammlungen kommt aus der südlichen Hälfte der Welt. Und das ist da, wo die Vielfalt des Lebens ist.
Wissenslücken sind vor allem deshalb ein Problem, weil die riesigen Sammlungen angesichts der drängenden globalen Probleme eine wichtige Ressource sind. An ihnen lässt sich beispielsweise ablesen, wie stark sich die Veränderungen seit der Industrialisierung beschleunigt haben.
Für mich ist die Sammlung eine Versicherung auf die Zukunft der Menschen auf dieser Erde. Wir haben jetzt die Welt uns untertan gemacht. Die Welt verändert sich in einer Geschwindigkeit, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wir müssen neue Antworten finden und Naturkundemuseen und ihre Sammlungen sind der Ort, wo wir diese Antworten finden werden und können.
In diesen Sammlungen kann man hunderte Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit schauen oder 500 Jahre oder 50 und mit den Schlussfolgerungen daraus in die Zukunft extrapolieren. Und je mehr Museen mitmachen, desto besser wird die Datenbasis.
Dagmar Röhrlich war das über ein Projekt, das die größten Naturkundemuseen der Welt besser vernetzen will. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Die Tuberkulosefälle in Deutschland sind leicht gestiegen. Zum heutigen Welttuberkulosetag berichtet das Robert-Koch-Institut von gut 4.800 registrierten Fällen im Jahr 2022. Im Vergleich zu 2021 waren das knapp 150 Fälle mehr. Diese Entwicklung steht laut RKI vermutlich mit der Aufnahme vieler geflüchteter Menschen aus der Ukraine im Zusammenhang. In der Ukraine ist die Infektionserkrankung deutlich häufiger. Aus dem leichten Anstieg lässt sich laut RKI aber keine Änderung des langfristigen Trends ableiten. Die Tuberkulose-Fallzahlen sind in Deutschland seit Jahren rückläufig.
Pharmafirmen könnten einen Wirkverstärker für Impfstoffe mithilfe von Tabakpflanzen herstellen.
Aus der Rinde des chilenischen Seifenrindenbaums gewinnen Impfstoffhersteller die sogenannten Saponine. Sie verstärken die Wirkung von Impfstoffen. Aber ihre Verfügbarkeit ist eingeschränkt. Die Bäume müssen mehr als 10 Jahre wachsen, bevor Landwirte aus ihnen Saponine gewinnen können. Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, wie die Bäume die Saponine bilden. Sie identifizierten die dafür wichtigen Gene im Erbgut der Bäume. Dann haben sie die Erbsubstanz von Tabakpflanzen so verändert, dass auch sie Saponine bilden konnten. Die Ausbeute sei noch gering, schreiben die WissenschaftlerInnen im Journal Science. Tabakpflanzen wachsen aber schneller als der chilenische Seifenrindenbaum. Der Ansatz bietet also Potenzial, größere Mengen Saponine zu gewinnen, als es auf natürliche Weise möglich wäre.
Das Hormon Oxytocin macht Zebrafische empathisch.
Zumindest scheint es an einer basalen Form des Einfühlungsvermögens beteiligt zu sein. Fällt ein anderer Fisch wegen einer Gefahr in eine Schreckstarre, erkennen Artgenossen das und verhalten sich gleich. Später schwimmen sie dann zu dem gestressten Kollegen und leisten ihm Beistand. Im Journal Science schreibt ein internationales Forschungsteam, dass Oxytocin dabei eine wichtige Rolle spielt. Sie haben Zebrafische genetisch so verändert, dass ihnen die Gene für Oxytocin fehlten. Diese Fische fielen nicht mehr in eine Schreckstarre, wenn sie bei einem anderen Fisch diese Angstreaktion sahen. Fische haben also ganz ähnliche Mechanismen wie Menschen und andere Säugetiere. Denn auch bei ihnen ist Oxytocin an der Entstehung von Empathie beteiligt. Diese Schaltkreise könnten früh in der Evolution entstanden sein, schon bei dem letzten gemeinsamen Vorfahren von Fischen und Säugetieren vor über 450 Millionen Jahren.
Die Vermischung mit Jägern und Sammlern machte frühe Ackerbauern in Europa widerstandsfähiger gegen Krankheiten.
Der Ackerbau und die Viehzucht entwickelten sich in der Steinzeit zuerst im Nahen Osten. Später wanderten die Bauern dann nach Europa ein und trafen hier auf Menschen, die noch als Jäger und Sammler lebten. Menschen aus beiden Gruppen zeugten auch zusammen Nachkommen. US-amerikanische und britische Wissenschaftler untersuchten das Erbgut von über 600 Menschen aus dieser Zeit. Im Fachmagazin Current Biology schreiben sie, dass die Jäger und Sammler einen Genkomplex hatten, der sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten machte. Durch die gemeinsamen Nachkommen habe sich dieser Genkomplex auch bei den Ackerbauern durchgesetzt. Sie starben dann seltener an Krankheiten. Obwohl die Jäger und Sammler also ursprünglich besser vor Krankheiten geschützt waren, verdrängten die Ackerbauern sie nach und nach.
Ein Asteroid fliegt am Samstag zwischen Erde und Mond hindurch.
Wissenschaftler schätzen seinen Durchmesser auf 40 bis 90 Meter. Gefährlich wird der Himmelskörper nicht. Immer wieder fliegen Asteroiden so dicht an der Erde vorbei. Ein Geschoss dieser Größenordnung komme aber nur etwa alle 10 Jahre so nah. Das hat die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA mitgeteilt. Der Himmelskörper wird auch mit kleinen Fernrohren oder Ferngläsern zu sehen sein. Er fliegt in einer Entfernung von knapp 170.000 Kilometern über den Indischen Ozean.
Sternzeit, 24. März. Walter Bade, alte Sterne und das verdoppelte Weltall. Vor 130 Jahren kam in Schröttinghausen in Westfalen Walter Bade zur Welt. Über den Astrophysiker witzelten später die Kollegen, dass der liebe Gott das Weltall zwar erschaffen habe, Walter Bade aber habe seine Größe verdoppelt. Bade studierte in Göttingen und bekam dann eine Anstellung an der Hamburger Sternwarte. Dort litt er darunter, dass er die klassische, aber wissenschaftlich unbedeutende Suche nach Kleinplaneten betreiben musste. Sein Interesse galt der Astrophysik. Walter Bade forderte vehement, das Hamburger 1-Meter-Spiegelteleskop in südlichere Breiten mit besseren Sichtbedingungen zu verlegen. Sein Appell verhallte ungehört. So nahm er Anfang der 30er Jahre einen Ruf an das Mount Wilson-Observatorium in Kalifornien an. Dort entdeckte er, dass es zwei Gruppen von Sternen gibt, sehr alte und eher junge. Diese Untersuchungen ergaben, dass der bekannte Kosmos doppelt so groß sein musste wie damals angenommen. Walter Bade verfasste auch epochale Arbeiten über Supernovae, veränderliche Sterne und die Entwicklung von Galaxien. Europas Astronomen verdanken ihm den Bau der Südsternwarte in Chile, wozu er sie nach dem Krieg gedrängt hat. Mehr als ein Viertel der Veröffentlichungen Walter Bades haben neben ihm weitere Verfasser, was damals sehr ungewöhnlich war. Dem großen Astronomen war klar, dass in der Forschung gemeinsames Arbeiten effizienter ist als Einzelgängertum. Walter Bade ist 1960 im Alter von 67 Jahren in Göttingen gestorben.
Und das war Forschung aktuell. Noch mehr aus Wissenschaft und Forschung können Sie auch in der DLF-Audiothek hören. Zum Beispiel einen aktuellen Schwerpunkt zum Lebenselixier Wasser und zu Strategien gegen den Wassermangel. Ich bin Michael Bödelker. Einen schönen Tag noch.
Mord und Totschlag sind so alt wie die Menschheit, heißt es. Aber wann war zum ersten Mal Krieg?
Ja, keine Ahnung. Es sieht ein bisschen aus, als ob das quasi so ein Kugelgelenk vielleicht wäre. So eine Ansatzkante für ein Kugelgelenk.
Die Formel ist ganz einfach. Wenn du ohne Risiko töten kannst, dann lohnt sich das.
Nach meinen Ergebnissen beginnt der Krieg mit hierarchischen Gesellschaftsformen, mit Befehlsstrukturen.
Krieg muss organisiert werden. Es gibt Versammlungen. Frage, ob man die Alliierten mobilisieren will oder nicht, wann man losschlagen will.
Krieg mit Keule. Die Anfänge der organisierten Gewalt.
Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt und in der DLF-Audiothek-App.